BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei unserem Ratsch. Da geht es heute um den, dürfen Sie lachen, um den Frühling. Aber wir haben es ja in der Schule schon gelernt. April, April, der macht, was er will. Besonders heute am 18. April. Und wenn Sie vielleicht vergangenen Sonntag noch in der Sonne gelegen sind, dann haben Sie heute vielleicht schon Schneeflocken zählen können. Aber wir ratschen über Brauchtum, über Bauernregeln, über den kommenden Wonnemonat. Wir ratschen aber, auch Dorothea Steinbach ist bei mir zu Gast, über den Tag des Bieres und des Buches, über Wetterregeln und über viele Heilige, über Namenstage. Ach, wissen Sie was? Jetzt spielen wir Musik und dann fangen wir an mit dem Ratsch. Es gibt nämlich noch so viel zu erzählen über den Monat April. Und übers Wallfahren. Habe die Ehre, sage ich zu Dorothea Steinbacher, die jetzt wahrscheinlich durch Schneetreiben gekommen ist.
Wie ja, und
bei euch im Chiemgau?
Bei uns war es zwar kalt und wolkig, aber es hat nicht geregnet und auch nicht geschnimmt. Und dann war ein Riesenstau auf der Autobahn und wo ich dann endlich gedacht habe, so, jetzt geht's, dann fangt's zum Schneien an, mitten in Minger. Und das war dann schon sehr beschwerlich. Dann haben wir gedacht, ja, vor 4 Tagen hätten wir noch nicht damit gerechnet. Da haben wir nur gedacht, jetzt wird Sommer.
Vor allem, weil alles schon so blüht und rauskommt und schön ist und jetzt ist schon wieder so ein... Na, man darf ja nicht über das Wetter schimpfen. Wir halten es ja mit dem Karl Valentin. Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn's, na, wie war's?
Wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch. Das schon, ich meine, das Gemeine ist natürlich, dass jetzt fürs Wochenende auch noch ein bisschen ein Frost ansang. Mhm. Und dadurch, dass es schon so warm war, sind ja die Obstbäume in voller Blüte.
Und das ist so schön.
Und das ist so schön, aber das ist viel zu früh eigentlich, weil wir jetzt gedacht haben, das bleibt jetzt immer so schön sonnig und wonnig. Bleibt es aber nicht. Und der Aprikosenbaum, der ist schon lange verblüht, da sind jetzt schon kleine grüne Aprikosen dran. Und wenn es die jetzt erfriert,
dann kommt nichts.
Keine Aprikosen und keine gar nichts.
Also,
das ist sehr schade.
Das Wochenende war natürlich für Allergiker kein Spaß, aber für Leute, die unempfindlich sind wie ich, eine einzige Freude. Alles blüht, überall, wo du hinkommst, sind blühende Bäume. Vor jedem Garten stehen die Tulpen. Es ist so schön im Frühling. Der Frühling ist schon ein besonderer Monat.
Der ist wunderschön. Und als Gärtner.
Monat, besondere Jahreszeit. Jetzt sind wir ja gerade im April.
Genau.
Besonderer Monat im April und im Mai.
Ja, und der April, also wir sind jetzt heuer bis zu 4 Wochen, manche sagen 4 Wochen früher drum, manche sagen 2 Wochen früher drum mit allem. Obst und Gemüse und Garten und so. Und also ich habe schon einige leichtfertige Gärtnerinnen letztes Wochenende gesprochen, die gesagt haben, oh, jetzt tue ich die Geranien außer und jetzt tue ich alles außer und so weiter. Aber
Vor die Eisheiligen,
weil eh alles anders ist. Aber es hat sich mal wieder bewahrheitet, dass man vorsichtig sein wird. Und wenn es dann schneit und kalt wird, dann muss man einfach nur aufpassen. Denn, wie du schon gesagt hast, der April, der macht, was er will. Und dann gibt es noch eine tolle Wetterregel, die stimmt nämlich auch. April macht die Knospen rund, Mai öffnet ihnen den Mund. Das heißt also, das ist noch so ganz verhalten im April, der bereitet das nur vor. Und der Mai, da gehen die Knospen dann auf. Das ist jetzt zwar dieses Jahr nicht so, sondern die sind viel zu früh aufgegangen. Aber wenn man sich daran erinnert, dass das im Normalfall so ist, dann ist man vielleicht nur ein bisschen vorsichtiger mit ganz empfindlichen Sachen rausstellen oder rauspflanzen oder so. Und eine Nachbarin, deren Mann Gärtner war, und die habe ich mal vor vielen Jahren, wo ich angefangen habe mit Gemüse anbauen, habe ich gesagt, du, die Kartoffeln, die kann ich jetzt doch eigentlich rein, die halten diese aus. Und hat gesagt, nein, das hat schon einmal geheißen, setzt mich im April, dann komme ich, wann ich will, setzt mich im Mai, dann komme ich gleich. Und das stimmt tatsächlich. Also alles, was man zu früh rein tut, entweder es kommt raus und erfriert oder es mag einfach nicht und kommt dann doch erst im Mai.
Ich hatte ja schon mal die Freude und Ehre, bei dir in deinem schönen Garten zu sein. Und da wächst ja alles, was man sich nur wünschen kann. Aber du bist jetzt auch noch vorsichtig.
Ich bin auch noch vorsichtig, obwohl das letzte Wochenende mich schon fast zur Unvorsicht verleitet hätte. Aber ich bin auch noch vorsichtig, aber trotzdem wächst alles, vor allem das Unkraut, was man früher als Unkraut bezeichnet hat. Heute sagt man Beikräuter oder auch wertvolle Wildkräuter. Und die schätze ich auch sehr. Das heißt, ich ist halt einfach, wenn noch nichts jetzt wächst so richtig, dann easy Brennnesselsuppen und Girschpesto und alles Mögliche, was man so auf der Wiese ernten kann. Das ist nämlich viel gesünder teilweise als diese Zuchtgemüse. Und das macht auch eine große Freude. Und da muss man keine Angst haben, dass die armen Brennnesseln jetzt erfrieren.
Brennnessel war immer so eine Mutprobe. Als Kinder, wer sich näher hingehen traut und wer sich neilanger traut.
Ja, wer mit bloßen Händen Brennnesseln abreißen kann oder so. Mhm. Dabei gibt es da einfach einen Trick. Man muss einfach nur von unten nach oben die O-Langer, weil dann nämlich diese Brennhärchen, die stehen auch von unten nach oben und dann mit viel Glück brennt man sie nicht. Aber zur Sicherheit kann man Handschuhe ziehen.
Und bevor man digitale Spiele gehabt hat, hat man sie einfach tratzt und in Brennnessel reingeschubst.
Ja, und überhaupt, es ist mir neulich eingefallen, habe ich mir gedacht, als Kinder waren wir dann einfach draußen und wir haben vor allem auch gewusst, was kann man essen, was kann man naschen.
Kein Löwenzahn.
Und was nicht. Ja, es hat immer geheißen, kein Löwenzahn. Mhm. Jetzt erfahren wir, dass man den rundherum essen kann. Alles wunderbar, sehr gesund. Als Frühlingskur jeden Tag einen oder zwei Löwenzahnstängel samt Blüte knabbern, ist super gesund.
Das habe ich nicht gewusst. Auch mit dieser Milch, da hat es immer geheißen, die sei so giftig.
Die sei so giftig. Und ich habe den Verdacht, haben sie uns auch gesagt, ich habe den Verdacht, dass die Mütter das nur gesagt haben, weil dieser Löwenzahnsaft nämlich grausige Flecken auf der Kleidung macht, die man nie wieder rauskriegt. Und wir haben natürlich auch immer Blumensträuße gebrockt von den Löwenzahnblüten, die dann in der Vase natürlich gar nicht halten. Und die Oberteile oder Hosen waren voll mit Löwenzahnflecken, die nie wieder rausgegangen sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, haben sie das gesagt. Es ist natürlich für empfindliche Mägen nicht so leicht verträglich, aber es ist eine super Frühjahrskur. Und ich tue jeden Tag, wenn ich daheim bin, tue ich ein paar Löwenzahnstängel und Blüten in Salat rein. Mhm. Schmeckt schön bitter und ist gesund.
Was ja eh gesund ist. Und die Löwenzahnblätter nimmt man als Salat.
Und die Blätter und die Wurzel kann man rösten oder trocknen und Salat draus machen. Also den Löwenzahn kann man von vorn bis hinten und von oben bis unten essen. Das ist mir neulich erst eingefallen, weil mir die Leute aber gefragt haben, jetzt wo die Bärlauchzeit gerade vorbei ist fast. Mei, und sie haben so Angst, dass sie den Bärlauch mit irgendwas verwechseln, mit Maiglöckchen oder mit der Herbstzeitlose, weil man da ja immer hört, dass sie die Leute vergiften. Und da ist mir auch eingefallen, dass wir als Kinder ja schon gewusst haben, wie die Pflanzen ausschauen und genau gelernt haben, was darf man auf gar keinen Fall essen und was kann man naschen, so ein Sauerrampfer zum Beispiel oder ein Sauerklee im Wald, der dann so schön sauer war. Mhm. Und das war schon...
Gegen Durst, da haben wir ja nichts zum Trinken dabei gehabt.
Ja, also das war eher so, ich fand das aufregend, dass man einfach von der Wiesn was abbruckt und im Mund steckt und dass man das darf. Und das haben wir als Kinder schon gelernt, was man essen darf und was nicht. Und heutzutage sind viele Leute so nicht vertraut mit der Natur, dass die wahnsinnig Angst haben, Bärlauch zum Brucker, dass selbst wenn man es einer zeigt, schau mal, so schaut ein Maiglöckchen aus und so schaut ein Bärlauch aus, ich kann es eigentlich nicht verwechseln, dass sie da riesengroße Angst haben. Und wenn sie einen Bärlauch kennen, haben sie furchtbar Angst vor dem Fuchsbandwurm. Das ist auch weitgehend unbegründet. Also einfach so ein Himbeerabbrucker im Wald und im Mundsticker, das ist doch wunderbar. Und da muss man keine Angst vor dem Fuchsbandwurm.
Ja, und die Himbeeren im Wald sind ja meistens in der Höhe. Da müsste der Fuchs schon einen Stabhochsprung üben, damit er dann aufkommt.
Ja, aber jetzt schweifen wir ab. Gell? Aber es ist ein wunderschöner Wonnemonat Mai, der uns hoffentlich bald bevorsteht, wenn also diese kleine Kälteeinbruch jetzt vorbei ist. Und dann kämen auch Mitte Mai die Eisheiligen und wenn die dann endlich vorbei sind, dann tun wir wirklich alle.
Dann tun wir Geranien raus.
Dann tun wir Geranien raus zum Beispiel und dann wird es hoffentlich wirklich warm. Und genau, und beim Wonnemonat ist mir dann eingefallen, dass viele Leute sagen, ja, das natürlich kommt das von der Wonne, weil es halt dann so wonnig ist, ist ja logisch. Aber das kommt von der alten althochdeutschen Bezeichnung Wunnimanot. Und das ist der Weidemonat, wenn nämlich die Tiere wieder auf die Weide, auf die Wunni getrieben werden, dann hat man da früher einfach im Althochdeutschen Weidemonat dazu gesagt, nämlich Wunnimanot. Der Karl der Große hat das veranlasst, dass die Monate alle mit deutschen Bezeichnungen betitelt werden. Ja? Also der Hornung für den Februar, weil das Rotwild da das Geweih abwirft. Und so weiter. Und der Hartung, das ist dann der Januar, was da hart und kalt ist. Und so weiter. Und den Nebelmond und den Herbstmond und den Erntemond, was da alles gegeben hat.
Und der April?
Und der April, der kommt, also unser April kommt jetzt von dem lateinischen Wort höchstwahrscheinlich aprire oder aperire, öffnen. Genau. Und war einfach ein Frühlingsmonat, der Lenzmond. Ja? Also März und April, einer von beiden hat Lenzmond geheißen und der andere der Öffnungsmond, wenn also die Erde wieder offen ist und wenn es wieder grünt und blüht. Und unsere jetzigen Monatsbezeichnungen kommen aus dem Lateinischen, also eigentlich aus dem altrömischen Kalender, da haben die auch schon so geheißen. Und das Interessante ist ja, dass unsere letzten Monate, also September, Oktober, November, Dezember, das sind ja die römischen Zahlenbezeichnungen. Also der September ist der 7. von Septem, der Oktober ist der 8. von Okto und so. Und da fragt man sich, der Oktober ist eigentlich der 10. Monat und nicht der 8. und der September ist der 7. Monat. Und das liegt daran, dass bei den alten Römern das Jahr ja im März begonnen hat. Und da haben die vom Anfang vom März eben weggezählt. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so. Und da war halt der September der 7. Dann haben sie es umbenannt, teilweise die Monate. Der März nach dem Mars, nach dem Kriegsgott Mars. Und der April höchstwahrscheinlich nach Aperire öffnen, also der Monat, wo sich die Erde wieder öffnet. Der Mai nach der Göttin Maya, die Fruchtbarkeit und Frühling und Blumen bringt. Also das haben die Römer auch schon so empfunden vor 2000 Jahren, dass das eigentlich der schönste, blumenreichste, herrlichste Monat ist, weil er eben der erste ist, der so üppig auf diese dunkle, kalte Jahreszeit folgt. Und den Juni auch noch nach einer Göttin, nach der Juno nämlich. Und dann geht's los mit den Kaiser.
Julianische.
Der Juli nach dem Julius Cäsar.
Der nächste ist klar.
Und der nächste nach dem Augustus, nach dem Kaiser Augustus. Und dann kämen wir wieder in die alte Bezeichnung mit September, Oktober und so weiter. September, Oktober, November, Dezember. Dezember, der 10. damalige Monat. Und 45 vor Christus war das, wo sie dann den Jahresanfang auf den Januar gelegt haben. Und dann haben die Monate Januar und Februar auch noch ihre Bezeichnungen bekommen, beziehungsweise das war vorher schon, die haben es dann übernommen. Der Januar von dem Gott Janus, weil das dann nämlich das neue Jahr geöffnet hat. Und der Gott Janus, das war ja der doppelköpfige, der zweigesichtige Gott, der also nach vorn und nach hinten schaut. Gibt es noch Statuen, wo wirklich jemand einen Kopf hat mit vorn und hinten einem Gesicht? Und es gibt ja jetzt bei uns noch den Ausdruck, dass jemand Janus-gesichtig ist oder Janus-köpfig. Also sehr zwiespältig, teilweise schon ein bisschen negativ konnotiert, wenn jemand nicht das wahre Gesicht zeigt, weil er zweigesichtig ist. Und der Februar, der war ja nach Alterzählung in Rom der letzte Monat des Jahres. Das war dann der Monat der Reinigung. Februarius, Februare heißt sich reinigen. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass das Fest Maria Reinigung oder Maria Lichtmess im Februar stattfindet. Also da haben sich sicher so alte römische Traditionen auf die christliche Kultur sind da übernommen worden.
Der Wonnemonat Mai steht uns bevor. Mitten im April denkt man dran. Na, der 18. ist. Also wir haben ja nicht einmal mehr 2 Wochen, bis der Mai ist. Und auf den Mai freut man sich so, Dorothea, weil da einfach richtig Frühling wird. Dann, wenn die Eisheiligen dann rum sind, hast du gerade gesagt, wird schöner. Und da ist so viel Schönes. Also beim Mai denke ich wirklich schon an Pfingstrosen, am Maifeiertag, an die schönen Veranstaltungen, die da sind. Wenn die Kommunionkinder zur Maiandacht gehen, das war immer was ganz Besonderes für uns. Und da ist einfach so viel Positives im Monat Mai am Brauchtum und an Wetter und am Blühen und am Gedeihen, dass man vielleicht den Wuni, wie hast du gesagt, Wunimon?
Also der Wonnemonat, der Wunimanot, der Weidemonat, der weist uns ja eigentlich auch schon darauf hin, was außer Marienmonat und Wallfahrtsmonat und Wonnemonat sonst noch passiert, dass nämlich auf vielen Almen die Tiere wieder aufgetrieben werden. Also im Moment werden die Bauern ein bisschen vorsichtig sein, wenn es jetzt anfängt zum Schneiden und da oben auf die Berge ist ja weiß. Aber auf die niedrigen Almen, auf die Niederleger, kann man eigentlich schon auftreiben, zumindest können die Viecher jetzt auch wieder raus, also auch im Flachland, wenn es denn aussehen dürfen. Also man sieht immer weniger Tiere auf der Weide, was ich total schade finde. Aber ich freue mich schon wieder auf die Almauftriebe, die also dann so im Mai, spätestens Ende Mai, in die höher gelegenen Almen werden sie auftreiben. Und dann ist richtig Sommer, wenn die Viecher wieder oben sind, wenn man wieder auf die Alm gehen kann. Und ja, und wenn man dann richtig wieder im Garten arbeiten kann. Aber ich finde, ich wäre jetzt schon ein bisschen wehmütig, weil das kommt jetzt alles wieder so plötzlich. Und dann ist Sommer und dann...
Dann geht es wieder bergab.
Ist wieder rum. Also ich finde, der Mai, der ist dann so urplötzlich explodiert alles. Ja? Also explodieren die Knospen und das Gras wächst, wo man das Gefühl hat, man kann zuschauen. Also gestern war es irgendwie nur flach und braun und plötzlich ist die Wiese in voller Blüte und die Kräuter blieren und alles bliert und man kommt hier überhaupt nicht mehr mit jetzt geistig in seinem winterlichen, spätwinterlichen Trott oder
jetzt
so.
Jetzt haben wir uns so eingemümmelt nach dem langen Winter, genau, dass man vom Frühling völlig überrascht ist.
Genau. Nee, aber der Mai ist auf jeden Fall immer schon, wie wir gesehen haben, mit der Göttin Maia, die ja schon im alten Rom die Namengeberin von dem Monat Mai war. Der Mai ist auf jeden Fall, das empfinden alle so, immer der üppigste Monat, der Monat der Fruchtbarkeit, wo man richtig das Gefühl hat, jetzt haben wir es überstanden. Ja? Also natürlich kündigt sich das langsam schon an, im Februar, März, April und so. Aber früher die Leute, die waren ja abhängig davon, dass wirklich schön wird und das Seng, es wächst wieder und die Sonne hat mehr Kraft und die Viecher können wieder raus und es gibt, deswegen gibt es ja also Bezeichnungen wie die Maibutter zum Beispiel. Die Maibutter, das war ja ganz was Besonderes. Bei uns gibt's jetzt.
Du sagst die Butter, erstaunlich.
Nein, die Maibutter. Es heißt ja die Maibutter. Ich sage natürlich der Butter. Aber die Maibutter ist eben ein schriftsprachlicher Ausdruck, weil die Viecher, wenn die dann im April und Mai halt dann auch wieder auf die Wort kommen und frisches Gras fressen, dann ist die Milch besonders gut und besonders rahmig. Und wenn man viel Rahm gewinnen kann.
Schmeckt's richtig, wenn du das so erzählst.
Gell, wenn man viel Rahm gewinnen kann und der dann auch ganz anders schmeckt, weil es einfach ein frisches Gras fressen und nicht mehr Hai oder Xod oder was die früher so zum Essen gekriegt haben, die Viecher. Oder halb verhungert waren und kaum mehr Milch gegeben haben am Ende vom Winter. Und da kann man wieder einen gescheiten, rahmigen Butter davon machen. Und der Butter war dann der oder die
Maibutter.
Und so gab es einige auch kulinarische Genüsse, die man halt lange vermisst gehabt haben. Die Hähner haben endlich wieder gescheit gelegt, weil es warm war. Die Hähner, die haben früher auch gestreikt, die sind dann nicht künstlich beleuchtet worden oder so, sondern da, wenn es kalt und kreislich war, dann hat die Hähne nicht gelegt. Und wenn es dann Frühling wird und warm und sonnig, dann legen die Hähner auch wieder und dann haben die Leute, die ja oft nach dem Winter halb verhungert waren, genauso wie ihre Viecher, dann hat es endlich wieder was zum Fressen und zum Essen gegeben für Mensch und Tier. Und das war auch eine große Freude. Und deshalb dieser wonnige Mai, der Fruchtbarkeitsmonat und diese Rolle dieser Fruchtbarkeitsgöttin und dieser Blumengöttin Maia hat dann eben die Gottesmutter Maria übernommen in christlicher Zeit. Also die hat alle diese Rollen übernommen, auch die von anderen römischen Göttinnen, wie etwa der Ceres, der Demeter, diese Erntegöttinnen dann, das hat auch die Maria übernommen. Deswegen hat die so eine wichtige Stellung in der christlichen Kirche, weil sie nicht nur die Gottesmutter ist, also die Mutter von Jesus ist, was ja schon eine Auszeichnung ist, sondern eben auch für die Fruchtbarkeit zuständig, fürs Gedeihen, fürs Blühen, für klares, gesundes Wasser. Und dann auch im Herbst für die Ernte und im Sommer, im August für die Wildpflanzen im Frauendreißiger, wo also alles viel gesünder und heilsamer ist. Und deswegen hat man ihr den Mai als ganzen Marienmonat gewidmet.
Also die Maria hat die Funktionen von den altrömischen und griechischen Göttinnen übernommen, eben von zum Beispiel von Demeter, und ist für alles, was mit Fruchtbarkeit und Blühen und Gedeihen zu tun hat, zuständig.
Genau. Und zwar sowohl in der im Ackerbau, ja, also in der kultivierten Natur, als auch in der wilden Natur, für die ja die römische Göttin Diana zuständig war. Und die Rolle der Diana in der wilden Natur hat sie auch übernommen. Also der Quellen und der Bäche.
Die Jagd
und
war doch auch die Diana, war das nicht die Göttin der Jagd?
Die Jagd war auch die Diana, aber die Diana war nicht nur, die wird immer mit Pfeil und Bogen dargestellt und so und im wilden Wald mit irgendeinem Reh auf der Seite, was da so hüpft und springt. Und deswegen wird die Diana oft reduziert auf Göttin der Jagd, aber die Diana war für die gesamte wilde Natur zuständig. Und in dem Sinn hat die Maria auch diese umfassende Rolle der Diana übernommen, genauso wie die der, haben wir gerade gesehen, Maya, Ceres, Demeter und so weiter. Im christlichen Kulturkreis wurde ihr der Monat Mai eben gewidmet und in Bayern hat man sie noch zur Patrona Bavariae, also zur Schutzpatronin Bayerns gemacht und hat ihr den 1. Mai gewidmet als Maria Patrona Bavariae, Patrone Bavariae. Also das ist tatsächlich der Feiertag, der nochmal extra in Bayern der Maria gewidmet ist.
Die Schifferfahrt hat ja auch noch nicht begonnen an den Bayerischen Seen, oder?
Doch, auf dem Chiemsee fahren schon. Die ja immer, die fahren ja im Winter auch. Nur wenn der See komplett zufriert, dann sind fast alle Schifffahrtslinien eingestellt, aber von Gstaad auf die Fraueninsel dann eine Schneise geschlagen, dass also zumindest da hin und her fahren können, weil die Fraueninsler ja sonst
abgeschnitten
sind. Ja, die könnten zu Fuß übers Eis gehen oder mit den Schlittschuhen fahren, aber da wohnen ja viel Leute und das muss ja offen sein. Und ansonsten ist die Schifffahrt in vollem Gange. Also der spätestens an Ostern beginnt die Saison und dann haben auch alle Wirtschaften wieder offen auf die Inseln. Und die Museen sind offen und alles. Und es ist einfach wunderschön. Es ist viel schöner als im Juli und August, wenn es dann wirklich voll wird.
Der Wonnemonat Mai, der Marienmonat Mai, den mochten beide meine Großmütter, die alle ja um 1900 rum geboren sind, also kann man der jetzigen Generation kaum noch erzählen, dass wir uns an unsere Omas erinnern. Die eine Oma, weil sie einfach die ganzen kirchlichen Sachen rund um den Monat Mai so gerne mochte. Zum Beispiel die Maiandacht und die andere Oma, die Kaiseroma, weil sie immer für den Marienaltar Blumen gezüchtet hat. Und dann war sie immer ganz stolz, wenn ihre Blärme in der Kirche gestanden sind. Also der Marienmonat war in meiner Familie immer ein ganz besonderer Monat.
Ja, also gerade für Blumenliebhaber und Liebhaberinnen ist der Mai ja die Jahreszeit überhaupt, weil wirklich auch die Marienblumen da ihre Hochzeit haben und blühen. Es gibt extra ein Buch über die Marienblumen, was sehr interessant ist für alle, die sich für Pflanzen und für Blumen interessieren. Ich fand es zum Beispiel sehr schön, wenn jemand Akeleien im Garten hat, dann müssen wir die Akeleien anschauen, weil die Akelei-Blüte, eine Marienblume, die Akelei, die findet sich auf ganz vielen Darstellungen von Maria in der bildenden Kunst. Da muss man mal darauf achten, wenn man in der alten oder auch neuen Pinakothek ist oder in der Schackgalerie, wie so Heiligendarstellungen und insbesondere Mariendarstellungen, dass man da nicht nur auf die Hauptpersonen schaut, sondern auf das Drumherum, welche Blärmal da dargestellt sind. Das haben die nämlich genau gewusst, die Maler in der Mittelalter-Renaissance, auch im Barock noch. Da hatten die Blumen eine Bedeutung und das sind ganz bestimmte Blumen, die da dargestellt sind. Die Akelei zum Beispiel, die Blüte der Akelei besteht, wenn man es ganz genau anschaut, aus lauter Teilen, die für sich wie Täubchen ausschauen. Und die Taube ist ja auch ein Symbol, was für Maria steht. Also wenn man diese einzelnen Teile einer Akeleienblüte, oben ist der Kopf der Taube und unten, wo das dann so geschweift ist, das ist das Schwänzchen von der Taube. Schauen Sie sich mal die Akeleienblüte genau an und dann wird man die umso mehr lieben, wenn man da lauter einzelne Täubchen entdeckt.
Wie nett, muss man wirklich drauf achten.
Ja, auch das Gänseblümchen ist eine Marienblume, ein Mariensymbol. Zum einen, weil es weiß ist mit teilweise kleinen roten Einsprengseln. Weiß ist ja die Farbe der Reinheit und Rot ein Symbol für das Blut, was ja der Sohn von Maria dann vergossen hat. Und das Gänseblümchen ist eine sehr kleine, bescheidene Pflanze, heißt es. Also alles Eigenschaften, die auch der Maria zugeschrieben werden.
Das ist aber auch mein Lieblingsblümchen.
Das Gänseblümchen. Gell?
Das ist im Moment auch so schön.
Wunderschön,
überall,
gell? Alles blüht.
Raus.
Genauso wie das Veilchen, was jetzt auch blüht. Und natürlich intensiv duftet, also das echte Veilchen, das Duftveilchen. Es gibt da das Hundsfeigerl, was ein bisschen heller lila ist. Das Duftveilchen, das echte, ist ein bisschen dunkler lila. Und die ganzen Helllilan, die nicht duften, die heißen Hundsfeigerl, das ist gemein. Hund ist eigentlich so eine abwertende Bezeichnung.
Nicht unbedingt, ein Hund bist du schon.
Ja, das ist in anderem Sinn. Genau, aber das Veilchen ist auch eine Marienblume, wie natürlich die Rose, die Pfingstrose.
Auch eine meiner Lieblingsblumen, die Mariendistel, die ist mir noch bekannt. Aber
die Mariendistel ist jetzt eigentlich keine ausgesprochene Marienpflanze.
Das ist eine Trockenblume.
Ja, das ist eine Distel tatsächlich mit einer großen zentralen Blüte. Und die Besonderheit der Mariendistel ist, dass sie ihre stacheligen Distelblätter, die sind so dunkelgrün und weiß gefleckt. Also nicht die Blütenblätter, sondern die grünen Blätter. Die sind grün und weiß gefleckt. Und deswegen ist diese Sage von der Mariendistel entstanden, dass die Maria auf der Flucht hätte sie das kleine Jesuskindlein gestillt und beim Stillen sind einige Tropfen Muttermilch auf die Mariendistel runtergefallen und seitdem ist die weiß gefleckt. Und deswegen heißt es Mariendistel,
Ja, aber die Geschichten drumherum sind
angeblich. Ja, aber das sind diese netten Geschichten und immer ist wird die Maria mitgedacht. Weil sie eben die Gottheit ist, es ist ja okay. Die Mutter Gottes ist, die eben für alle Blumen, Pflanzen.
Für alles Positive eigentlich.
Zuständig ist, ja. Auch für die Disteln. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Aber nein, die Pfingstrosen, das war mir meine Lieblingsblume als Kind. Da hat man dann bei der Fronleichnamsprozession, hat man doch in der Gärtnerei extra Körbe gekriegt mit allen möglichen Blütenblättern. Und ich habe eine Pfingstrose gehabt und die habe ich dann gestreut. Und dann hat es mich so gereiht, weil die noch aufheben wollte bis zum Schluss. Dann bin ich wieder umgekehrt. Also ich war sozusagen Geisterfahrerin in der Fronleichnamsprozession und habe meine Pfingstrose wieder aufgehoben. Dass ich bis zum Schluss habe.
Also es wieder aufgibt.
Da habe ich mich jetzt nicht beliebt gemacht, aber es ist eine schöne Blume und ich freue mich jetzt sehr, dass es auch eine Marienblume ist.
Auch eine
und die
Marienblume.
Riechen so gut. Hast du welche im Garten?
Ich habe welche im Garten und ich mag sie auch sehr gern, obwohl sie sehr relativ kurzlebig sind. Aber sie sind einfach wunderschön. Und mich erinnern es auch an früher, wo meine Eltern immer die Fronleichnamsaltäre geschmückt haben. Das waren vier Altäre eben rund um unser Kirch, wo die Prozession entlangganger ist. Und die ist also hauptsächlich auch mit Pfingstrosensträuchen, sind diese Altäre geschmückt worden. Also ich verbinde das ganz eng mit Pfingsten eben. Und jetzt ist aber noch lang vor Pfingsten. Also Pfingsten ist erst in 4 Wochen ungefähr. Und die Pfingstrosen im Garten haben schon ganz dicke Knospen. Also ich schätze, dass die schon vor Pfingsten aufgehen, wenn es jetzt nicht so kalt bleibt. Aber eine sehr schöne Marienblume, die auch auf vielen Mariendarstellungen, Marienbildern abgebildet ist, die Pfingstrose. Und weil du gerade gesagt hast, du hast es dann vom Prozessionsweg wieder aufkommen, fällt mir ein, dass viele Leute früher das, was auf den Prozessionswegen, es gab ja verschiedene Prozessionen, gestreut wurde oder gelegen ist, wenn dann da natürlich auch der Pfarrer unterm Baldach hindurchgegangen ist mit dem Allerheiligsten, dann galt das, was da auf dem Weg lag, auch ein bisschen als gesegnet. Und dann hat man da teilweise das aufgeklaubt und mit heimgenommen und getrocknet. So ähnlich wie Bäumkatzel oder so, haben die Leute dann teilweise die Blütenblätter aufgeklaubt. Die haben dann auch diese kleinen Birkenstauden, die an den Fronleichnamsaltären gestanden sind und wo dann eben diese Freimessen zelebriert worden sind, die haben dann hinterher auch diese Birkenbäumchen mit heimgenommen oder haben versucht, da zumindest ein Zweigerl abzurupfen und das daheim dann in Herrgottswinkel zu stecken, weil das galt auch als ein bisschen gesegnet. Also da ist ganz viel Zauberglauben rundherum, der sich seit alter Zeit gehalten hat und so ein bisschen in die christliche Kultur einfach eingewachsen ist. Und das finde ich so faszinierend, dass sich da im Christentum Und in den christlichen Bräuchen so viele vorchristliche Bräuche wiedergefunden haben, dann haben sie teilweise versucht, die zu verbieten. Und was sie nicht verbieten haben, Kinder, das haben sie halt irgendwie integriert und umgemodelt, genau. Und teilweise mit christlichen Bedeutungen versehen. Und das hat uns begleitet bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Also die Weltkriege waren eigentlich so die Zäsur, wo sich sehr viel geändert hat, wo viele Bräuche dann einfach verschwunden sind, auch mit dem elektrischen Licht und vielen anderen Dingen. Aber bis Anfang des 20. Jahrhunderts, ich erinnere mich auch an eine Oma, die sehr, sehr bigott, hat man früher gesagt, also die sehr, sehr gläubig war und die den christlichen Glauben inklusive diesen ganzen magischen Zauberglauben offensichtlich gehabt hat, ja.
Und wer hat es verarbeitet? Ihre Enkelin, nämlich du, mit deinen ganzen Brauchtumsgeschichten.
Ja, und deswegen finde ich das wahrscheinlich also spannend, dass ich also nicht nur natürlich mich mit christlichem Brauchtum mit unserer Kultur beschäftige, sondern auch damit, wo das eigentlich herkommt. Das finde ich nämlich das Interessante, weil das Christentum ja nicht vor 2000 Jahren irgendwann vom Himmel gefallen ist und vorher war eine öde Wüstenei oder so.
Ja, eben, das sind ja fließende Übergänge.
Sondern das sind
man
fließende
hat nicht gesagt,
Übergänge.
So, jetzt haben wir das Christentum, jetzt haben wir ein ganz eigenes Brauchtum, das ging ja gar nicht.
Ja, also
das kann man ja nicht erfinden, das verändert man einfach.
Bis ins späte Mittelalter, bis in die frühe Neuzeit haben die Leute die dreigestaltige Göttin verehrt. Die drei Beten kämen daher, die drei Matronen und so weiter. Also das war auch nicht so, dass kaum hat Konstantin 300 irgendwas verkündet, das Christentum ist jetzt Staatsreligion, zack, waren alle christlich. Sondern das hat sich über Jahrhunderte gezogen. Und das ist das Interessante und inwieweit es noch in unserer Kultur jetzt sichtbar ist oder nachlebt, das finde ich eigentlich das Spannende.
Ein Buch über die Wallfahrten hast du geschrieben, Dorothea, das haben wir letztes Jahr besprochen, 111 Wallfahrtsorte in Oberbayern und was im Monat, die man gesehen haben muss oder mitgemacht haben muss, aber ganz wichtig im Monat Mai sind ja auch die Marienwallfahrten.
Ja, das ist der Wallfahrtsmonat überhaupt, der Mai. Und wir werden ja dann im Mai in der nächsten Sendung drauf kommen, dass vor Pfingsten in der Woche, wo Christi Himmelfahrt ist, das ist ja die Bittwoche, und das geht ineinander über, also dieser Wallfahrtsmonat Mai und diese Bittgänge und Flurumgänge im Mai, auch die haben wahrscheinlich mit Sicherheit vorchristliche Wurzeln, weil die Leute da einfach rausgegangen sind auf die Felder, auf die Wiesen und geschaut haben, ob es wieder wächst. Und auch versucht haben, das Gras aufzuwecken. Es gibt da jetzt noch im Inntal gibt es noch diese diesen Brauch, dass die jungen Burschen oder junge Menschen jedenfalls, jung ist wichtig, weil die ja auch noch fruchtbar sind und frisch sind und so, die werden also mit großen Glocken, ziehen die da in so einer Art Prozession, in so einer langen Schlange, ziehen die über die Almen und über die Felder und über die Wiesen und damit in die großen Glocken heftig leiten und das sind die Großaufwecker. Und das ist klar, dass das ein vorchristlicher Brauch ist, wo also die Menschen so dringend sich nach dieser Fruchtbarkeit und nach dieser neuen Üppigkeit gesehnt haben, dass sie also rausgegangen sind und uns groß aufgeweckt haben.
Und das ist auch eine nette Vorstellung.
Ja, und dieses Großaufwecken oder auch Obstbaum aufwecken, so im ausgehenden Winter, haben es die jungen Dirndl rausgeschickt, teilweise, wenn sie gerade einen Brotteig geknetet haben, also mit dorgige Händen, weil wenn der Brotteig aufgeht, dann hat die Dirn rausgehen müssen und hat einen Obstbaum schütteln müssen und hat einen Obstbaum aufwecken müssen. Und diese ganzen Praktiken sind natürlich in das Wallfahrtswesen eingegangen. Das ist ein etwas geleitetes um Fruchtbarkeit bitten, um Wohlstand bitten, um gutes Gelingen der Saat und der Ernte bitten. Und deswegen ist der Mai der Wallfahrtsmonat gewesen für alle, die Zeit gehabt haben. Und man ist zumindest in die nächstgelegene Wallfahrtskirche gegangen, also diese großen Wallfahrten, die lang gedauert haben, wo man unter Umständen tagelang unterwegs war, die hat man wahrscheinlich eh weniger im Mai gemacht, zumindest die Leute, die in der Landwirtschaft auf dem Land gearbeitet haben und Felder zu bestellen gehabt haben und Viecher, die haben sich das nicht leisten können. Im Mai war wahnsinnig viel Arbeit draußen und drinnen. Aber man ist zumindest bei den Bittgängen mitgegangen oder man hat eine kleine Nahwallfahrt gemacht. Und bevorzugt eben zu in Marienkirchen. Und da hat es ja einige gegeben. Jeder hat, glaube ich, in der Nähe eine Marienkirche. Und in einem mit diesen Bittgängen und mit diesen Flurumgängen waren die auch teilweise nicht so individuell, dass also die Meierin jetzt beschlossen hat, ach, jetzt heute gehe ich mal Wallfahrten oder gehe auf Bittgäng, sondern ganze Pfarreien sind jedes Jahr im Mai, teilweise sogar an einem bestimmten Tag,
gemeinsam
gewallfahrtet in eine bestimmte Wallfahrtskirche. So sind zum Beispiel, finde ich interessant, bei mir daheim im Chiemgau, sind die Fraueninsler, wo man denkt, das ist ja der Wallfahrtsort überhaupt, die haben es vor der Nase, genau. Die Fraueninsler sind auf Ising gewallfahrtet. Die sind also mit dem Schiff gekommen und sind dann mit dem Schiff angekommen und sind zu Fuß den alten Wallfahrtsweg durch den Wald hinauf gewallfahrtet nach Ising in die Wallfahrtskirche, die in der Maria-Himmelfahrtskirche ist. Und die von Greimus sind auf Kärming gegangen und die anderen sind da hingegangen und so weiter. Und in einem alten Buch, was ich schon oft zitiert habe, von Hans Hein und der Franziska Hager, hat es geheißen, da haben sie eine Frau interviewt in die 1960er Jahre oder so, die gesagt hat, ich meine, seit man nicht mehr auf Bittgang auf Kärming geht, dass es mehrere Engerling gibt. Und so, also die haben da einen echten Zusammenhang gesehen, dass wenn diese Bittgänge...
Ja, aber das ist nachvollziehbar, dass man sagt, das machen wir, um mal Schlechtes abzuwenden, genau. Für was zu bitten oder für was zu danken, ist ja beides wichtig. Und wenn man es nicht macht, dann muss man es büßen. Das genau. Ist aber eigentlich eine schöne Vorstellung.
Ja, also das, die Formulierung finde ich auch so nett. Ich mein das. Also ich bin jetzt nicht sicher, aber es könnte ja sein. Wären wir gegangen, dann hätten wir es vielleicht verhindern können. Und das sind einfach.
Schott ja nicht.
Genau, es schott nicht. Wenn es nichts nützt, dann schott es auch nichts.
Und das war schönes Gemeinsames auch eine Wallfahrt.
Ja, und viele Wallfahrten leben jetzt wieder auf. Aber natürlich ist es oft so, dass es halt der Versuch ist, einfach eine Tradition wiederzubeleben. Während früher, wie man aus dem Zitat sieht, die Leute wirklich fest davon überzeugt waren, dass sie irgendwelche Schädlingsplagen abwehren können, wenn sie in der Bittwoch zu ihrem üblichen Wallfahrtsort zirgen und der Kerzal stiften oder so.
Und wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Und es hat alles Mögliche gegeben zu diesen Wallfahrten. Da hat man dann Zedelkafferkinder mit dem Bild der jeweils verehrten Gnadenbildes. Und das waren die Schluckbeutel, das war so ein Bogen mit 50 gleiche Abbildungen nebeneinander, jetzt so 2 auf 2 Zentimeter groß oder so, also einem dünnen Papier. Und das hat man sich mit heimgenommen als Wallfahrtsandenken. Und wenn jemand krank war oder wenn ein Viech krank war, dann hat man eins von denen Butterl ausgeschnitten und hat es abgeschluckt oder hat es dem Viech zum Essen gegeben. Also das waren unglaubliche Auswüchse, möchte man heute sagen, was da gegeben hat.
Und du hast da viel zu dem gesammelt bei der Recherche über das Wallfahrtsbuch, haben wir uns ja damals darüber unterhalten, dass du so alte Sachen auch sammelst, die von Wallfahrten stammen. Da ist ja leider gar nicht mehr so viel übrig, weil man es zum Beispiel die Viecher zum Schlucken gegeben hat.
Ja, diese Schluckbeutel, die hat mir die Viecher zum Schlucken gegeben und dann hat es natürlich auch ganz viel so Wallfahrtsandenken und Amulette gegeben, die man da mit heimnehmen hat, Kinder. Also jeder Heilige hat da anders... aber ein anderes Anhängerle gehabt, was man dann teilweise umhängen hat, Kinder, oder in der Tasche bei sich drang. Also da gibt es den Benediktus-Pfennig, der noch ganz oft wahrscheinlich, also wenn jemand irgendwelche Schachteln von der Oma oder vom Opa ausräumt, dann sind da oft diese blechern kleiner Anhängerl da, wo dann mit der Umschrift rundherum Sanctus Benedictus, ich weiß nicht, was da alles steht, oder auch diese Marienanhängerle, die waren ganz billig, die hat sich wirklich jeder leisten können. Die gibt es heute noch in Eutädigen und überall in diesen großen Wallfahrtsorten, kann man die kaufen. Und die überdauern auch die zeitweise aus Metall sind. Also da gibt es noch ganz viel, nur wissen die wenigsten Leute um die Bedeutung dieser Anhänger. Und die hat man alle gesammelt, so viel wie möglich. Und natürlich war es am besten, man ist in möglichst viele Wallfahrtsorte gegangen, nicht nur in Orm. Hm.
Weil also das haben wir Flatrate dann gehabt.
Ja, also
nein, ich mach mich gar nicht drüber lustig. Nein. In meinem Auto ist ein Christophoris, ist ein Loreto-Medaillon drin. Mein Auto ist klein, aber das passt nein. Und das, da fühlt man sich beschützt. Man braucht, glaube ich, so Symbole.
Ja, und wir denken jetzt, ja, das, wir erinnern uns vielleicht an die Oma oder an wie es früher war und machen das auch aus Nostalgie und fühlen uns aber auch beschützt. Der Autoverkehr ist teilweise so unwägbar, da fühlt man sich teilweise so hilflos, wenn dann Leute so rücksichtslos fahren, dass man sich denkt, ach, jetzt tun wir da einen Christophorus ein, vielleicht nützt es ja doch was. Aber früher, da haben die Leute ja nichts anderes gehabt. Mhm. Da waren das die letzten Notnägel, die man gehabt hat, wenn's schlecht gegangen ist mit den Tieren, mit Haus und Hof. Dann hat man einfach Zuflucht zu den Heiligen genommen.
Und wenn ich was verliere, der heilige Antonius, der weiß schon, dass ich dann gleich ein Kerzerl anzünde und funktioniert ganz oft. 3:53 ist es, da hören wir jetzt die Elfer-Nachrichten und in der zweiten Stunde von unserem Ratsch, was machen wir da?
Da reden wir über wichtige Namenstage und wichtige Feiertage, die jetzt im April noch sind und die dann Anfang Mai stattfinden. Ja, wahrscheinlich werden wir wieder nicht fertig.
Wir sind ja im Mai wieder beieinander. Dorothea Steinbach bei mir zu Gast, zu unserem Brauchtumsratsch.
BR Heimat, habe die Ehre.
Und zur zweiten Stunde von unserem Brauchtumsratsch sage ich Hermine Kaiser ganz herzlich grüß Gott. Dorothea Steinbacher ist natürlich da. Wer sonst? Die weiß so viel, was in Bayern alles wichtige Gedenktage, Jahrestage, Wetterregeln, Brauchtum sind. Und über die Namenstage. Die Namenstage im Monat April sind ja ganz wichtig. Zum Beispiel nächste Woche, da hat bestimmt jeder irgendeinen Verwandten, der Namenstag hat.
Ja, da haben wir nämlich nicht nur den heiligen Georg, da hat sicher jemand, jeder einen Verwandten.
An Schorschi.
An Schorschi oder Schoschi, aber den machen wir jetzt gleich. Und vorher, am 21.04. hat nämlich noch der Bruder Konrad von Parzham. Das ist ein relativ junger Heiliger. Das heißt, also einer, der erst vor relativ kurzer Zeit gelebt hat, nämlich im 19. Jahrhundert, also im Vergleich zu den Georg und so weiter, den sehr bekannten Heiligen, den Märtyrern, die aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus stammen, da hat der Konrad von Parzham, das war ein Hiesiger sozusagen, ein Niederbayer aus Parzham, das gehört zu Bad Griesbach jetzt. Und der ist 1894 erst gestorben. Und deswegen, glaube ich, ist er für viele Leute so attraktiv, wird er von so vielen Leuten heutzutage so intensiv verehrt, weil der so greifbar ist. Der ist nicht vor 1700...
Einer von uns und von gerade eben. Ja.
Einer von uns, von dem es Fotos gibt, wo das Geburtshaus noch steht, wo noch Verwandte von ihm existieren. Und wo man genau die Daten kennt und wo man weiß, den hat es wirklich gegeben und da hat er gelebt und da ist er gesitzt und in dem Bett ist er gestorben. Und deswegen wird dieser Konrad von Parzham sehr intensiv verehrt, sowohl in Altötting als auch an seinem Geburtsort.
Also das ist der identische Bruder Konrad, der von Altötting und der aus Parzham.
Der stammte aus Parzham mit dem Geburtsnamen eigentlich Johann Birndorfer. Ist in den Bauernhof eingeboren und hätte eigentlich den Bauernhof weiterführen sollen. Und der war aber angeblich schon von, also der Konrad war von Kind, also eigentlich Johann Birndorfer, dann der Ordensname Konrad. Der Bruder Konrad war als Kind schon sehr gläubig, hat sich zum Beten zurückgezogen und war also nicht so der Erstgeborene, von dem man gedacht hat, der führt den Bauernhof mal fort. Mhm. Er hat dann auch auf sein Erbe verzichtet. Und ist zu die Kapuziner in Laufen gegangen und in Tittmoding gegangen und ist dann in das St. Anna-Kloster nach Altötting gekommen. Und im St. Anna-Kloster in Altötting, da saß er bis zu seinem Tod fast jeden Tag, also über 40 Jahre lang, saß der jeden Tag 12 Stunden an der Klosterpforte. Der hat also ist nicht rumgezogen und hat missioniert oder so, sondern der saß nur in Anführungszeichen jeden Tag 12 Stunden an der Klosterpforte. Also immer da nicht sitzen. Und es heißt, er hatte ein offenes Ohr für alle, die da kamen, weil die Klosterbrüder damals die Wallfahrt betreut haben. Und diese Wallfahrt nach Eutädingen war, wie heute auch, früher noch viel mehr, eine unglaublich lebhafte Wallfahrt. Und die Brüder, die die Wallfahrt betreut hatten, besonders der, der am Empfang saß, also an der Pforte, ist natürlich von allen, die da kamen und von Bettlern und von Leuten, die einfach eine Auskunft haben wollten und von welchen, die sich verletzt hatten und solche, die eine Unterkunft brauchten und ein Geld und was zum Essen. Da war der Bruder an der Pforte der erste Ansprechpartner. Und das heißt, dass er nie die Geduld verloren hat, dass er für alle ein offenes Ohr gehabt hat. Und deshalb war er schon zu Lebzeiten sehr beliebt und ist da sehr verehrt worden. Und dann ist auch sehr bald die Heiligsprechung erfolgt.
Und warum? Für Heiligsprechung musste ein Wunder vollbracht
mindestens
haben.
Mindestens zwei. Man muss mindestens zwei Wunder vollbracht haben. Und es sind, glaube ich, sogar drei Wunder anerkannt. Unter anderem eins, was ich in dem letzten Brauchtumskalender beschrieben habe, dass ein Mann aus Wasserburg am Inn, der hat den Bruder Konrad, als er noch gelebt hat, besucht und dann hat der Bruder Konrad gesagt, wenn du meine Hilfe brauchst, auch wenn ich schon gestorben bin, dann bete zu Gott in meinem Namen oder so ähnlich. Ja. Mhm. Und da war der Bruder Konrad dann schon lang gestorben und dann hat der Mo ein Kind gekriegt und das Kind war schwer krank und hat nicht gehen und nicht stehen und nicht sprechen können. Und irgendwann vor Verzweiflung hat der Mann dann zum Bruder Konrad gebetet und am nächsten Tag so ungefähr ist das Mädel gesund geworden und gewesen und aufgestanden, hat gesprochen, hat gehen können und diese Gesundheit hat das Kind dann bis zu seinem Tod in, was weiß ich, 85 oder was die waren ist, behalten. Also die war dann für immer geheilt. Das war die Elise Erl und das war eins von diesen Wundern, was dem Bruder Konrad zugerechnet wird. Deswegen ist er sehr schnell heilig gesprochen worden. Und dann hat man das alte St. Anna-Kloster in Eutädingen sofort im Bruder Konrad-Kloster umbenannt. Was ich sehr bezeichnend finde, dass man da gar nicht zimperlich ist. Auch heutzutage nicht sozusagen. Das ist ja erst im 20. Jahrhundert erfolgt, diese Umbenennung. Und das war früher oft so, dass man also jetzt bei manchen Kirchen feststellt, die sind jetzt dem heiligen Wolfgang geweiht und früher waren sie jemand ganz anderen geweiht und dann ist einer der Wolfgang gerade recht gekommen sozusagen, weil dann eine große Wolfgangsverehrung eingesetzt hat im 12. 13. Jahrhundert. Und dann hat man selber eine Wolfgangskirche gebraucht und dann hat man einfach, was weiß ich, den alten Jakob ausgeschmissen und hat dem Wolfgang geweiht. Also da war man über die letzten Jahrhunderte nie so zimperlich. Und jetzt hat man in Eutädingen das alte Anna-Kloster in Bruder-Konrad-Kloster umbenannt. Und man hat einen Brunnen an der Ecke von dem Kloster. Das ist, man muss sich vorstellen, das Kloster begrenzt auf einer kurzen Seite den Kapellplatz in Altötting, das Bruder-Konrad-Kloster. Und an der Ecke, also auch noch mit Blick auf den Kapellplatz und damit auf die Gnadenkapelle, ist der Bruder Konrad Brunnen installiert worden mit einem angeblich heilkräftigen Wasser. Und dieses Wasser fließt angeblich über ein Fingerglied von dem Bruder Konrad, also über eine Reliquie. Und das ist der Grund, warum er, das ist nämlich ganz normales Leitungswasser von der Stadt Altötting, und weil das über diese Reliquie fließt, deswegen sagt man, dass das Wasser heilkräftig ist.
Für alle
Krankheiten, für alles. Und also ich war oft natürlich dort, weil ich dort fotografiert habe und recherchiert habe. Und ich habe immer Menschen gesehen, die mit ihren kranken Kindern oder selber offensichtlich leidend zu diesem Brunnen gegangen sind und Wasser getrunken haben und sich das Wasser abgefüllt haben. Also wird immer noch als sehr heilkräftig gehalten. Und ich habe mir gedacht, das ist doch sicher eine Ente, eine Zeitungsente, das mit dem Fingerglied und so weiter. Und dann habe ich in Altötting in dem Wasserwirtschaftsamt angerufen, weil ich mir gedacht habe, so ein Wasserwirtschaftler, also der ist sachlich und faktenorientiert und der hat mir das bestätigt. Also weiter habe ich nicht fragen können, ob den Brunnen nicht aufbohren können. Aber angeblich ist es wirklich so, dass dieses Wasser über eine Reliquie, über ein Fingerglied von dem heiligen Bruder Konrad fließt. Und dann haben wir gedacht, wieso ausgerechnet Fingerglied? Also an der Pforte ist ja eher gut Sitzfleisch wichtig oder ein offenes Ohr für die Menschen, die kommen. Und deswegen habe ich da auch nachgeforscht. Es ist offenbar so, dass man den Leichnam von dem Bruder Konrad 1912 exhumiert hat. Man sagt in der Kirchendikte zur Ehre der Altäre erhoben, weil er dann nämlich heilig gesprochen worden ist. Also man hat den Leichnam exhumiert und dann war der verwest. 1894 ist er gestorben, dann war der verwest. Nur der eine Finger ist nicht verwest gewesen. Und zwar war das der Finger, wo er immer den Rosenkranz gehalten hat, angeblich. Und über diesen erhaltenen Finger fließt also jetzt dieses angeblich heilkräftige Wasser von dem Bruder Konrad Brunnen. Und Altötting ist also seit dieser Heiligsprechung von dem Bruder Konrad wirklich eine Doppelwallfahrt. Einerseits zur Gnadenkapelle, die natürlich das verehrte Ziel überhaupt ist. Andererseits aber auch zu dem Bruder Konrad, der in der Kirche von dem früheren Anna-Kloster, jetzt Bruder-Konrad-Kloster, in einem gläsernen Reliquienschrein aufgebahrt ist, beleuchtet, also ganz modern, auch alles neu installiert. Und von dem Umgang in dieser Kirche, da kann man in den Umgang kann man auch reingehen. Da gibt es eine kleine Kapelle, wo der Bruder Konrad sich angeblich öfter aufgehalten hat zu Lebzeiten. Die ist voll mit Devotionalien für ihn, mit Rosenkränzen und mit Votivbildern, die ihm geweiht sind. Und da besteht ein Durchgang, eine kleine Nische, eine Durchreiche mit Blick auf seinen gläsernen Sarkophag da drin. Und da können die Menschen, die zu ihm bitten, kleine Briefchen mit ihren Wünschen und mit ihren Dankesschriften reinlegen in diese Nische. Also das ist ganz nah bei ihm mit Blick auf diesen Sarkophag.
Und der heilige Konrad hat an welchem Tag Namen? Also feiern wir den Namenstag?
Am 21. April.
Also und am Sonntag.
Das ist der Sonntag, genau. Und in diesem Jahr feiern wir auch oder feiern manche die 90-jährige Jubiläum der Heiligsprechung von Bruder Konrad. Und aus diesem Anlass hat das Bad Endorfer Volkstheater, eins der ältesten Volkstheater, die wir haben in Bad Endorf, als religiöses Stück dieses Jahr das Stück über Konrad von Patzham einstudiert. Am Pfingstmontag ist die Premiere. Mhm. Und im Mai und Juni gibt es zahlreiche Aufführungen. Also in Bad Endorf im Volkstheater kann man dann das Leben von Konrad von Patzham im Theaterstück nachempfinden.
Und jetzt kommen wir zum Schorschi und zu der Georgine. Nächste Woche am Tag des Bieres und am Tag danach. Nein, am 23. haben alle, sind alle drei Tage.
Am 23.
Der Georg, der Tag des Bieres und der Tag des Buches. Also ganz wichtig nächste Woche.
Genau, also uns ist natürlich hier brauchtumsmäßig der Georg, heilige Georg am wichtigsten. Und als bekennende Nicht-Biertrinkerin kenne ich zwar den Feiertag oder den Festtag, den Gedenktag, aber wichtiger ist mir da sowohl der Georg als auch das Buch, ehrlich gesagt.
Als Vielleserin und Autorin, muss man dazu sagen.
Und der heilige Georg ist also ein absolut frühchristlicher Märtyrer, der ist im 3. Jahrhundert geboren und angeblich 305 dann als Märtyrer gestorben. Und den Georg kennen wir natürlich als Ritter hoch zu Ross. Und die bayerische Wetterregel kennt ihn auch als Ritter hoch zu Ross. Die sagt nämlich, der heilige Georg kommt nach alten Sitten auf dem Schimmel angeritten. Und das heißt einerseits, dass er natürlich zu Pferde kommt, aber es heißt, dass er auch noch Schnee mitbringen kann, wie wir heute gesehen haben. Hoffentlich ist nächste Woche wieder aus. Also Georg nach alten Sitten kommt auf dem Schimmel angeritten. So kann man sich das ganz gut merken, dass der also ein Ritter ist, der die schöne Königstochter von dem Drachen befreit hat, der Georg, der Drachentöter. Das ist die Legende, die wir alle kennen, wie er also hoch zu Ross mit dem Speer auf den Drachen einsticht. So ist er oft dargestellt, so ist er in den Georgskirchen dargestellt. Und diese Georgskirchen sind auch was ganz Besonderes, weil die nämlich oft nicht mitten im Ort sind. Und das sind schon auch gar keine Klosterkirchen oder so, sondern das sind oft sehr abgeschiedene Kirchlein, die auf sehr exponierten Hügeln oder sehr exponierten Orten liegen. Ganz bekannt ist zum Beispiel St. Georg am Auerberg oben. mehr oder weniger direkt auf der Grenze von Oberbayern zu Schwaben. Das ist ein wunderschöner Berg, der Auerberg, ein Hügel eigentlich, darf man sagen, wo genau ganz oben diese Kirche steht. Daneben im Übrigen ein Wirtshaus, wie bei jeder guten Wallfahrt. Und selbst wer sich jetzt nicht für die Wallfahrt und für den Heiligen Georg so interessiert, sollte unbedingt da mal hingehen, weil es einfach ein ganz toller Ort ist mit einer Aussicht, dass man denkt, man sieht die ganzen Alpen von links bis rechts und das ganze Allgäu. Und es ist wirklich wunderschön. Und dieses St. Georg am Auerberg, da nimmt man sogar an, dass es einer der ältesten Siedlungsorte überhaupt ist, dass da eventuell das alte Damasia war, das sagenhafte Damasia. Die Römer waren da schon, wahrscheinlich waren die Kelten da auch schon, hatten da auch schon einen Kultort, ein Heiligtum. Und das ist ein typischer Platz, wo dann eine christliche Kirche errichtet wurde mit dem Patronat vom Heiligen Georg. Mhm. Weil der Georg als sehr frühchristlicher Märtyrer und dann noch als Ritter auf dem Pferd, der den Drachen tötet, das liegt ja schon auf der Hand, der Drache ist ein Symbol für das Böse, für den Antichristen, für alle, die gegen das Christentum sind. Und genauso wie der Martin, der ja auch als Ritter dargestellt wird, als römischer Soldat dargestellt wird, sind es sehr frühchristliche Patronate und deuten auf sehr frühe Kirchengründungen hin. Und bei uns in Fachendorf gibt es auch das Georgskirchall. Das ist jetzt nicht so ein großer Bau mit so einer Wahnsinnsaussicht wie am Auerberg. Aber es ist immerhin auch so ein ganz abgeschiedenes Kirchall in der Nähe von Fachendorf, Siegsdorf, so mit Blick auf die Chiemgauer Alpen auch. Mitten im Wald klingt teilweise, jetzt haben sie den Wald ein bisschen weggerammt, damit man das Kirchall sieht. Aber es sind so abgelegene Kirchen, die schon darauf hindeuten, dass da ursprünglich mal ein vorchristlicher Kultort war, der dann in der Frühzeit des Christentums von einer Georgskirche besetzt wurde.
Also ein wichtiger Heiliger ist der Heilige Georg.
Ein ganz wichtiger Heiliger. Und auch die Kreuzritter haben natürlich sind unter dem Schutz des Heiligen Georg dann, oder sagen wir mal, unter dem Banner des Heiligen Georg.
Die Georgsritter?
Genau, die Georgsritter sind dann in das Heilige Land gezogen, um das Christentum zu verteidigen. Daher kommt ja auch diese Fahne mit weiß auf rotem Grund. Und so hat sich auch dieses Georgspatronat eigentlich in der gesamten christlichen Welt verbreitet. Und nicht nur bei uns ist der Vorname Georg ein ganz beliebter Taufname. Also die Bayern, die kennen ihren Schorschi oder bei uns sogar Schoschi.
Und den Schwaben der Schore.
Und den Schwaben der Schore. Und in, was weiß ich, in Griechenland der Jorgos und in Spanien der Jorge und in Katalonien der Jordi. In Katalonien mit der Hauptstadt Barcelona ist der heilige Jordi, also der Georg, sogar der Schutzpatron von ganz Katalonien, dieses Landes im Staat Spanien. Und deswegen ist auch in Katalonien, insbesondere in Barcelona, der 23. April, der Gedenktag des heiligen Georg, der Dia de Sant Jordi, ein ganz besonderer Feiertag, wo also ganz Spanien und insbesondere ganz Barcelona auf den Beinen ist. Und der ist zum Welttag des Buches erklärt worden, dieser 23. April. Und weil das ein Feiertag ist in Spanien, ist es da üblich, dass man auf den Straßen ist, natürlich, weil das Wetter ist ja schön. Und da gibt es unglaublich viele Stände mit Rosen und Blumen. Also alle Buchhändler und Händlerinnen haben da ihre Stände mit Büchern und die Blumenhändler haben ihre Stände. Mhm. Und früher war es üblich, dass jeder Mann jeder Frau eine Rose schenkt und jede Frau jedem Mann ein Buch schenkt. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen aufgehoben. Also jeder schenkt jedem alles, weil man als Frau natürlich nicht nur eine Rose, sondern unbedingt auch ein Buch haben möchte. Und also das ist schön, alle sind auf der Straße, alle verschenken Rosen und Bücher und die Straßen sind geschmückt. Und auch bei uns hat sich das jetzt durchgesetzt. Also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat da nachgezogen und hat es dem spanischen Festtag nachgemacht und hat also auch in Deutschland den Georgstag, den 23. April, zum Tag des Buches erklärt. Und inzwischen ist er der Welttag des Buches und des Urheberrechts, was auch bei uns immer wichtiger
wird.
Für euch
wird. Autoren auch wichtig ist.
Genau, weil man nicht einfach abschreiben darf, etwas, was jemand anders mühsam erarbeitet hat.
Und den Georgi-Ritt darf man auch nicht vergessen.
Der Georgi-Ritt findet, oder die Georgi-Ritte, es gibt ja viele, die finden bei uns nur teilweise am Tag des Heiligen Georg statt, also am 23. April, sondern zum Beispiel der Traunsteiner Georgi-Ritt, einer der bekanntesten, findet immer am Ostermontag statt. Der Georgi-Ritt von Stein an der Traun nimmt immer Rücksicht auf diesen Ritt und auf die anderen Ritte, findet entweder kurz vor oder nach Ostern statt. Und es gibt einen Georgi-Ritt, der irgendwann am Sonntag nach dem Georgstag stattfindet. Das ist der in Tittmoning. Und dann die Rupperdinger zum Beispiel, die haben ihren Irngritt, der heißt Irngritt, der Georgi-Ritt, der früher wohl auch um die Zeit stattgefunden hat, den haben die in Herbst verlegt, weil es wieder da schöner ist. Und der heilige Georg ist ja auch der Ortspatron von Ruhpolding. Und die machen einen sehr schönen, großen Irngritt, aber im September, weil es wieder da schöner ist und weil Rupperding als Schneeloch noch sehr oft sehr frostig war früher um den Georgstag. Und natürlich der Zusammenhang von Georg mit den Pferden liegt auf der Hand, weil er nicht immer auf dem Schimmel, aber immerhin auch immer auf einem stolzen Pferd angeritten kommt. Und da ist er als ein wichtiger Schutzpatron der Pferde, ist natürlich naheliegend, aber der wichtigste Schutzpatron der Pferde ist natürlich der bayerische Herrgott, der heilige Leonhard. Aber daneben gibt es eben noch den heiligen Georg, daneben gibt es auch den heiligen Wendelin. So viele Pferde, wie es früher in Bayern gegeben hat, da hat es halt mehr Schutzpatronen
gebraucht. Der 23. April nächste Woche ist der Tag des Buches und der Tag des heiligen Georg und der Tag des Bieres.
Und der Tag des Bieres. Und das ist für viele Leute in Bayern ja sehr wichtig und deswegen müssen wir das unbedingt erwähnen. Weil, warum ist es der Tag des Bieres? Weil am 23. April tatsächlich am Georgstag im Jahr 1516 dieses, wovon so viel die Rede ist, bayerische Reinheitsgebot erlassen worden ist. Das war nach dem Landshuter Erbfolgekrieg, wo es da zur Wiedervereinigung der Teilherzogtümer in Bayern gekommen ist, hat sein einheitliches Recht gebraucht. Und deswegen ist da eine neue bayerische Landesverordnung erlassen worden. Und da sind viele Geschichten neu geregelt worden, unter anderem auch die Inhaltsstoffe des bayerischen Bieres. Mhm. Und da hat es eben geheißen, Zitat, ganz besonders wollen wir, dass fortin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Und das ist heute das Reinheitsgebot und man denkt immer, was haben die vorher ins Bier reingetan, da gehört ja eh nicht mehr, nein. Und außerdem denkt man, okay, ab 1516 war das dann alles in Ordnung, da haben sie nur mehr Gerste, Hopfen und Wasser verwendet. Und das war mitnichten so. Also was vorher im Bier alles drin war, das waren sehr viele wilde Heilkräuter und Wildkräuter, Medizinkräuter, sehr viele sehr intensiv schmeckende und duftende, die also dem Bier ein bisschen an Geschmack und ein bisschen auch dieses Berauschende geben sollten. Und da ist halt teilweise einfach übertrieben worden. Also die haben da Bilsenkraut und andere giftige Pflanzen hineingemischt. Und das wollte man einfach unterbinden. Und es ist aber schon bald nach dem sogenannten Erlass des Reinheitsgebotes immer mal wieder was anderes eingemischt worden. Aber jetzt, heutzutage, ist es wirklich sehr ernst, dass wirklich nur Gerstenhopfen und Wasser hineingemischt werden darf und nicht schon wieder Kümmel, Koriander, Wacholder, Lorbeer und was früher alles so an Geschmackszutaten drinnen gehabt haben. Und dieses Fest am 23. April, da erinnert unter anderem ein Fest in Ingolstadt daran, was es seit einigen Jahren gibt und das immer Ende April stattfindet. das Fest zum reinen Bier in Ingolstadt. Also ein mittlerweile dauert es 3 Tage, dieses Bierfest. Und das findet jetzt an dem Wochenende vom 23. oder so, glaube ich, statt. Also, aber schauen Sie nochmal nach, auf jeden Fall. Zu Ehren dieses Georgstages und zu dieses und dieser Verkündigung des Reinheitsgebots, das Fest zum reinen Bier in Ingolstadt. Da gibt es einen Haufen Veranstaltungen, unter anderem viele Musikgruppen, die zum Teil eben aus der Zeit kommen, 1516, das war die beginnende Renaissance, also so spätmittelalterliche Renaissance-Musik, so Spielmannszüge und mit originalen Renaissance-Instrumenten. Und natürlich gibt es was zum Essen und zum Trinken und zum Anschauen. Und die historisch gekleidete Ingolstädter Stadtwache passt auf, dass nichts passiert.
Und gefeiert wird. Und Bier wird trunken.
Genau, die passen auf, dass nichts passiert und dass keiner über den Durst trinkt.
Hopfen und Malz, Gott erhalts, das brauchen wir ganz unbedingt. Dann haben wir noch ein paar Heilige, glaube ich, als nächstes, oder was hast du noch?
Ja, ganz wichtig, der heilige Markus, 2 Tage nach dem heiligen Georg. Der Markus ist zwar erstaunlicherweise bis vor 100 Jahren oder so gar nicht so der beliebte Taufpatron gewesen. Also da hat es nicht so viele Burschen gegeben, die Markus und Männer gegeben, die auf den Namen Markus getauft worden sind. Erst in letzter Zeit gibt es mehr Markusse, obwohl der heilige Markus ein sehr wichtiger Heiliger ist, ein Evangelist.
Ist eben.
Genau, mit dem Markuslöwen, wer schon mal in Venedig war, wird ihn auf Schritt und Tritt begegnet sein in Venedig. Der hat ja auch eine ganz aufregende Geschichte hinter sich, der Markus, also eher mehr seine Reliquien. Die haben die Venezianer nämlich gestohlen aus Konstantinopel in einer Nacht- und Nebelaktion und haben behauptet, sie hätten die Reliquien retten müssen vor den Nichtgläubigen. In Wirklichkeit wollten sie natürlich ihren Staat Venedig, ihren Stadtstaat Venedig eine Wichtigkeit verleihen, die sie nur durch so eine wertvolle Reliquie bekommen konnten. Und im Nachhinein haben sie sogar noch zu der Vita, also zu der heiligen Legende von dem heiligen Markus was dazu erfunden, dass der Markus nämlich schon irgendwann zu Lebzeiten in der Lagune von Venedig mit dem Schiff unterwegs gewesen sein soll und gesagt haben, dereinst werden meine Gebeine hier liegen, was natürlich im Nachhinein dazu erfunden war, einfach um eine Beziehung zwischen dem heiligen Markus und Venedig herzustellen. Aber dann haben sie also die Gebeine geraubt, haben sogar eine prunkvolle Kirche, die wir immer noch anschauen können, gebaut.
San
Marco di Venezia. Also eine der prunkvollsten Kirchen, die man sich vorstellen kann, innen und außen. Und der heilige Markus ist also immer noch eine Identifikationsfigur für Venedig, für die Regenten von Venedig, für die Bürger und Bürgerinnen von Venedig, ist auf allen Flaggen drauf. Und der Markus hat als Attribut, auch als Evangelist, das Attribut des Löwen. Das zeichnet ihn
der venezianische Löwe, der berühmte.
Das zeichnet ihn natürlich besonders aus und das verbindet ihn aber auch wieder mit Bayern, weil Bayern natürlich auch einen Löwen im Symbol hat und früher sogar auch als Wappenfigur hatte. Und der Löwe ist also sowohl für Venedig als auch für Bayern natürlich ein kraftvolles Tier. Da wird uns jeder indigene Nordamerikaner zustimmen, die ja auch Krafttiere hatten. Und die haben dann nicht ein Hähn genommen oder einen Regenwurm, sondern das waren wirklich Raubtiere, ein Tiger oder so. Und eben ein Löwe, also der Markus und der Löwe. Der Markus als Evangelist ist ja auch sehr häufig abgebildet in Kirchen, wo also eigentlich die Bibel das Neue Testament abgebildet werden soll. Das sind nämlich die 4 Evangelisten abgebildet, die also den wesentlichsten Teil des Neuen Testaments geschrieben haben. Und einer von ihnen ist der Markus. Und deshalb hat der so eine große Bedeutung. Und auch wenn er früher in Bayern kein wichtiger Taufpatron war, so gab es doch immer schon Markusse. Und was ich erst vor relativ kurzer Zeit gelernt habe und festgestellt habe, dass alle, die Marx heißen, auch Marx mit X am Ende,
oder Marxer,
die kommen vom Markus. Das ist einfach eine Verkürzung, eine Zusammenziehung. Weil in Bayern, wenn man Markus sagt man da nicht, da sagt man dann Markus oder fränkisch Magus und oberbayerisch vielleicht einfach Max, sodass man das so zusammenzirkt. Mhm. Und das ist auch in die Wetterregeln eingeflossen, da heißt es nämlich St. Georg und St. Marx, die drohen oft was Args. Und das reimt sich sehr schön und stimmt aber auch, wenn wir uns jetzt so diesen Kälteeinbruch anschauen.
Ganz wichtige Schutzpatrone haben wir im Monat April. Wir haben schon den heiligen Georg gehabt, den Markus. Und jetzt kommt der heilige St. Florian. Verschon mein Haus,
zünd's andere an. Genau. Das ist das, was in Bayern vom Florian so am meisten bekannt ist. Und er ist tatsächlich auch der Patron gegen Wassergefahr und natürlich gegen Feuergefahr, weil er der wässrige Florian ist. Und der ist halt ganz oft mit dem Wasserschaft dargestellt. Oft hat er nur so, wenn so eine Figur, so eine Floriansfigur dargestellt ist, zu Füßen so ein kleines brennendes Haus. Und er hat ein großes Wasserschaft, mit dem er also gerade den Brand löscht. Und deswegen ist er auch bei uns so ein beliebter Heiliger. Weil er gegen Brandgefahr.
Auf jedem Feuerwehrhaus ist der heilige Florian drauf.
Ja, und nicht nur auf jedem Feuerwehrhaus, sondern auch auf vielen Privathäusern. Da haben sie so kleine Nischen, wo dann so Heiligenfiguren drin sind. Und da ist dann entweder die schwarze Madonna von Eudeding drin oder die Mutter Gottes drin. Und ganz oft aber auch eben der Florian drin. Und nicht umsonst ist er jetzt auch der Patron der Feuerwehren und so. Aber eigentlich ist er ein Wasserheiliger. Und tatsächlich ein sehr frühchristlicher Heiliger aus Österreich.
Darum ist das ein beliebter bayerischer Name, wenn das ein österreichischer Patron ist.
Genau, der ist nämlich angeblich in der Enns ertränkt worden mit einem Mühlstein um den Hals, weil er sich, also eben auch ein frühchristlicher Heiliger im 3., 4. Jahrhundert, ist er gestorben als Märtyrer. Und hat sich da als Christ zu erkennen gegeben oder ist als Christ erkannt worden. Und dann wurde er in der Enns ertränkt mit einem Mühlstein um den Hals. Und diesen Mühlstein, den man angeblich geborgen hat, der ist heute in der Krypta der Stiftskirche von St. Florian bei Linz. Also gibt es viele Florianskirchen. Da gibt es auch einen Floriani-Brunnen. Und es gibt mehrere Floriani-Brunnen, die immer noch als Brunnen mit heilkräftigem Wasser verehrt werden. Und es gibt eben auch in Bayern nicht nur ganz viele Florians, die so getauft werden, sondern es gibt auch Florianskirchen. Eine ganz schöne, du hast ja schon gesagt, ich habe ein Buch über Wallfahrtskirchen in Oberbayern geschrieben. Und deswegen habe ich da natürlich viele im Kopf und ganz besonders eine schöne Florians-Wallfahrtskirche. Die gehört zu Fraßdorf und liegt ein bisschen oberhalb von Fraßdorf im Chiemgau. Und das war auch, und die hat eine Brunnenkapelle daneben. Mhm. Und also Florianskirchen sind eben Wasserkirchen. Und früher sind da große Wallfahrerströme zu dieser wunderschön gelegenen Florianskirche gepilgert, um eben auch das Wasser zu entnehmen. In dieser Rundkapelle, wo dieser Floriansbrunnen drinsteht, sieht man den Brunnen immer noch, es ist leider kein Wasser mehr drin, weil die Mesnerin sagt, es hat da vor einigen Jahren, das muss noch gar nicht so lange her sein, eine kleine, kein Erdbeben gegeben, aber so eine Art, eine Erdbewegung gegeben, genau. Und jetzt ist ein paar Schritt außerhalb von der Kabine, gibt es so eine permanent nasse Stelle, wo man einfach glaubt, dass sich diese Wasserader, die da war, die hat sich ein bisschen verlagert. Da kann man aber das nicht mehr entnehmen, weil das einfach so ein Bad ist, darf man sagen. Also das ist einfach eine nasse Stelle außerhalb von dieser Kapelle. Aber trotzdem wird da noch gern geheiratet, wird hingewallfahrtet, weil es einfach eine wunderschön gelegene Wallfahrtskirche ist mit einem Floriani-Altar, mit einem Wolfgangs-Altar, der durch einen großen glücklichen Zufall vor, gute 50 Jahre wahrscheinlich wieder aufgetaucht ist in der Antiquität, nein, nicht in der Antiquitätenhandlung, in einem Museum ist er aufgetaucht. Und die Mesnerin und ihr Mo waren zufällig in dem Museum und da steht Wolfgangsaltar aus dem Chiemgau und die sagen, das ist unser Wolfgangsaltar, der irgendwann
was eine spannende Geschichte.
Seit der Säkularisation abgegangen ist und über komplizierte Verhandlungen ist er dann wirklich als richtiger Wolfgangsaltar von Fraßdorf identifiziert worden und ist jetzt wieder zurück in der Kirche. Also es sind wunderschöne, wertvolle alte Schnitzaltäre in der Kirche. Und das ist wirklich einen Ausflug wert. Und zum Florianstag am 4. Mai schaut die Mesnerin drauf, dass wieder alles schön in Ordnung ist, dass der Brunnen in Ordnung ist, dass alles sauber ist, dass alles abgedeckt ist und dass die Kirche für alle Florians Wallfahrer wieder ein Willkommen bietet.
Am 4. Mai ist der Tag vom heiligen St. Florian. Wir sehen uns am 6. Mai dann wieder zu unserem nächsten Brauchtumsratsch.
Genau.
Ich sage Dankeschön fürs Kommen und für die interessanten Geschichten, die du immer wieder hast. Und wir finden immer wieder was Neues. Also es ist schon ein spannendes Thema, Brauchtum in Bayern. Und besonders spannend, wenn du es uns erzählst. Dankeschön, dass du da warst.
Schön war's, Pfirti.